Go.
Soll ich anfangen?
Ja, natürlich.
Du hast hier den Lead übernommen von dieser Sendung. Aber du musst mir noch schnell sagen, welche Nummer wir haben.
Jetzt habe ich es vergessen. 57.
Hallo, herzlich willkommen zur Millerton Redaktionssitzung Nummer 57. Es ist Dienstagnachmittag. Wir haben alle etwas Weißes an, warum auch immer. Meins ist schon ein bisschen gelb, aber das ist okay. Nike, das haben wir festgestellt, ist am besten beleuchtet, weil sie die Jüngste in dieser Runde ist und so ein Insta-Ring-Licht hat.
Aber nicht selber gekauft, möchte ich festhalten.
Und ich überlege auch ehrlich gesagt, ob ich das mir besorge. Deswegen habe ich mir auch schon die technischen Details geben lassen. Aber vorher machen wir erstmal mit der Begrüßung weiter. Und ich fange ganz unten, von mir aus gesehen, ganz unten links an. Also ich gucke sozusagen nach unten. Hallo Nina.
Hi. Ich gucke nach oben.
Dann gucke ich nach, von mir aus falsch nach rechts. Hallo
Nina. Nee, Tim, das ist falsch.
Ist falsch angeordnet. Okay, ja. Lassen wir das. Das ist hier die schlimmste Einladung, die es überhaupt gibt. Hallo Nike, machen wir so.
Hi.
Hallo Mike, wie geht es dir?
Mir geht's ganz hervorragend. Und technische Details bei der Beleuchtung war einfach nur Stecker oder USB. Sehr gut.
Ja.
Falls sich das jemand gefragt hat.
Hast du ein Feuer angemacht? Brennt es da bei dir?
So.
Wir reden wieder über alles, nur nicht über Fußball. Und haben schon 1:30 rübergekriegt. Aber wir wollen natürlich noch über das Spiel in Bielefeld reden.
Hooray!
Das FC St. Pauli, das ist ja bekanntermaßen 2:2 ausgegangen. Und Mike, du und ich waren da. Nina, du warst auch da. Richtig?
Ja.
Genau. Und es hat geregnet, Leute. Das war vielleicht scheiße. Bis zum Anpfiff. Und ich saß auf der Pressetribüne und habe den Wind gesehen und gedacht, ach du Scheiße, das regnet ja alles in Gästeblock da rein. Ist das so gewesen?
Ich habe nichts abbekommen. Kommt drauf, nö, also ich glaube, die allermeisten haben nichts abbekommen, weil das Dach relativ weit nach vorne geht. Aber wer so in den ersten Reihen war, das mag schon sein. Aber eher so im Sinne von Brise, nicht im Sinne von Guss, glaube ich.
Okay. Immerhin. Also auf dem Weg dahin bin ich schon sehr nass geworden, aber schlimmer wurde es dann glücklicherweise nicht. Zum Anpfiff war es dann trocken, hat es, glaube ich, gar nicht mehr geregnet, richtig?
Ja.
Ja, genau. Was wir dann auf dem Platz gesehen haben, darf uns Mike einmal beschreiben.
Also ich fand die ersten 12 Minuten ja sehr gut. Wir haben genauso gespielt, wie ich mir das erhofft habe, mit dem kleinen Unterschied, dass wir kein Tor gemacht haben. Und dann war Bielefeld gefühlt zum zweiten Mal in unserer Hälfte und das auch noch am Anfang gar nicht personell, sondern einfach nur der lange Ball. Und das hat leider gereicht, weil Mathiesen stand, glaube ich, ein bisschen zu hoch und Nemeth kam dann nicht mehr so richtig hinterher und Rochelt hat es einfach zu einfach gehabt, um den Ball an voll vorbeizulegen und auf einmal lagen wir 1-0 hinten und ich glaube, niemand wusste so richtig, warum.
Das stimmt. Ich möchte das einmal, weil ich das schon auch schon irgendwo gelesen habe, Mathiesen stand zu hoch. Es kann sein, spielt aber eigentlich keine Rolle. David Nemeth muss da die innere Linie zumachen, wie man so schön sagt. Und das schafft er auch ganz egal, wo Mathiesen steht. Der hätte auch im gegnerischen Fünfer stehen können.
Also Mathiesen steht vor allem beim Gegner, ne? Also bevor das jetzt falsch rüberkommt. Also er steht zu hoch für den Abschluss, aber er steht natürlich da, wo er stehen muss, nämlich beim Gegner. So.
Genau, dass sie hoch stehen, hängt auch damit zusammen, dass Bielefeld eigentlich flach eröffnen wollte und auch noch so positioniert war und die dann den Ball trotzdem lang gepölt haben, daraus, wie man in Westfalen ja sagt, was ich ja weiß, da sagt man ja pölen. Auf jeden Fall ist der Ball dann lang geflogen und an Nemeth vorbei und ich habe nach dem Abpfiff, habe ich Marcel Rapp angesprochen auf diese Szene und meinte so, weil Marcel Rapp gesagt hat, ich glaube auf der Pressekonferenz hat er es gesagt, wir machen keine Fehler, also keine wiederkehrenden Fehler und da habe ich gesagt, oh, das würde ich gerne mal ein bisschen stressen, diese Aussage. Weil dieses Ding mit, da kommt ein langer Ball und David Nemeth verliert das Laufduell gegen den gegnerischen Stürmer, hatten wir in Essen schon. Da ist zwar kein Tor draus geworden, aber eine riesen Chance. Und da wollte ich ihn einmal fragen, wie ist denn das? Siehst du da wiederkehrende Fehler, auch bei Flanken? Wir haben gegen Essen 2 Flankengegentore bekommen und gegen Kiel 2 Flankengegentore. Er hat gesagt, okay, das muss man unterschiedlich betrachten. Also muss man auf jeden Fall, klar, Flanken und lange Bälle sind nicht das Gleiche. Aber er wollte sich das nicht so richtig, er wollte das so nicht ganz stehen lassen. Er hat gesagt, die Situationen sind schon alle sehr unterschiedlich gewesen. Dem stimme ich auch zu. Und trotzdem ist das ja schon so, dass man diese Situation mit David Nemeth schon mal hatte. Was eigentlich schade ist, weil ich finde, sonst spielt er eigentlich immer stabil, genauso wie Mathiesen, aber eben mit so kleinen Aussetzern, die dann momentan ganz schön folgenschwer sind, auch bei Mathiesen zu Saisonbeginn ganz schön folgenschwer.
Aber dann ist ja immerhin schön, dass wir verschiedene Fehler machen. Das ist ja auch gut.
Ja, und man muss natürlich überlegen, wie ist denn das? Letzte Saison hatte Alex Blessin das auch immer gesagt. Wir machen Fehler, aber wir machen unterschiedliche Fehler. Also, und er hat gesagt, wir haben jeden Fehler, und das fand ich besonders interessant. In der Saison 24/25 hat Blessin gesagt, rückblickend, wir haben jeden Fehler nur einmal gemacht. Wenn er gemacht wurde, haben wir ihn danach nicht nochmal gemacht. Und jetzt sind das zwar andere Fehler, also können, ja genau, jetzt sind wir schon durch mit Fehlern, genau. Aber jetzt muss man halt, das muss man sich halt irgendwie, ja, ich weiß nicht, also ich will nichts dramatisieren, überhaupt nicht, im Gegenteil. Ich will das eigentlich entkräften alles, aber es ist trotzdem, also ich finde es trotzdem spannend, dass man diese so eine Szene schon mal hatte, wie mit vor dem 1-0 von Bielefeld, dass man sowas schon mal gesehen hat, dass St. Pauli 4 Gegentreffer nach Flanken bekommen hat. Das ist schon spannend. Finde ich schon spannend und muss man auf jeden Fall beobachten.
Okay, dann kam Minute 19 und 10 Sekunden und vielleicht will Nike beschreiben, wie sie das Tor wahrgenommen hat, was zum Ausgleich führte.
Ach so, ja, Gott. Ja, also ich wollte sagen, beim ersten Tor finde ich auch, da muss Nemeth einfach das, weiß ich nicht, muss er irgendwie besser machen. Also wie, keine Ahnung, da gibt es bestimmt Leute, die sich damit auseinandersetzen, aber kann man, glaube ich, hinbekommen. Auf jeden Fall wollte ich dann sagen, dass er ja den Pass auf Hara, der war ja wunderschön. Also der war ja wirklich tipptopp aus dem Lehrbuch quasi. Und dann macht Hara das natürlich auch gut, aber der Pass war wirklich toll. Und ich war nicht in Bielefeld, ich habe das im Knus tatsächlich geguckt und das war so eine gute Stimmung, eher so ein, okay, wie, wir haben jetzt gerade ausgeglichen, aber richtig gefreut, das war schon sehr gut.
Ja, super, ne? Also die Aktion, also er fängt da ja den Pass ab, dann da auf der eigenen rechten Seite und geht auch sofort nach vorne, ne? Also nicht Ballsicherung, sondern ist sofort progressiv. Das wird Marcel Rapp sehr gut gefallen haben. Allen anderen natürlich auch, aber Marcel Rapp insbesondere, weil der das ja auch gerne möchte von seinen Spielern, dass sie so progressiv spielen und nach Ballgewinn möglichst schnell nach vorne spielen.
Ja. So, dann gehen wir in die Halbzeit und ich habe eigentlich irgendwie das Gefühl gehabt, ja, da geht halt was, wir sind gut im Spiel und irgendwie haben wir auch nicht so richtig viel zugelassen. Also gab natürlich mal die eine oder andere Chance, aber insgesamt waren wir schon das bessere Team. Und dann geht die zweite Halbzeit los und wir fangen, also man könnte sagen, ein Tor nach Ecke. Es war keine Ecke, es war ein Freistoß, aber Halbfeld, Freistoß, Flanke. Hara klärt mit dem Kopf in die Mitte und dann kommt halt so ein abgefälschter Schuss. Ja, bei uns geht er halt nicht rein und beim Gegner schlägt er ein. Nina, wie war dein Gefühl zu Beginn der zweiten Halbzeit, als das Ding dann fiel?
How do you feel?
Ja, ja, nimm uns mal mit.
Also dadurch, dass wir schon einmal ausgeglichen haben, war mein Gefühl nicht ganz so schlecht, wie wenn wir sonst zurückliegen. Aber das hat dann schon nochmal, also ist schwer zu sagen, ich habe auch das ein bisschen verdrängt, ehrlich gesagt. Und erinnere mich eher an die freudigen Szenen, als dass wir wieder zurücklagen kurz, aber ja.
Dann erzähl uns doch mal, wie das Gefühl war, als...
Moment, Mike, Moment. Mike, ich habe noch eine Fachfrage an den Schiedsrichter hier bei uns in der Runde. Oh. Und zwar gab es vor dem 2:1 für Bielefeld, gab es die Situation, dass Mathiesen den Ball ins Aus gespielt hat, weil der Ball kaputt gewesen ist.
Weil der Ball kaputt war?
Ja.
Ach. Okay, ich dachte, weil da ein Bielefelder verletzt am Boden lag.
Ne? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er darauf gezeigt hat, dass der Ball kaputt ist. Dann hat Bielefeld, also St. Pauli war im Ballbesitz, Mathiesen spielt ihn ins Aus, wurde da auch ein bisschen angegriffen schon, also war sozusagen im Zweikampf, aber er hat ihn dann ins Aus gespielt. Bielefeld wirft dann ein und spielt weiter, als sei es ihr Einwurf.
Ja.
Selbst schuld.
Was möchtest du vom Schiedsrichter-Experten
wissen? Ich möchte wissen, was gibt es da für Optionen? Was hätte Mathiesen anders machen können sollen, wenn der Ball kaputt ist mitten im Spiel?
Also ihn zumindest schon mal nicht ins Ausschießen wäre eine Option.
Warum?
Weil ich habe nicht mitgekriegt, dass er kaputt ist. Wenn er tatsächlich kaputt war, dann signalisiert man das dem Schiedsrichter und dann hat er das Spiel zu unterbrechen. Aber wenn du den Ball ins Ausschießt, ist Einwurf. Da kann der Schiedsrichter nicht viel machen.
Genau, aber ich meine, der hat den Schiedsrichter auch versucht, darauf aufmerksam zu machen, ehrlich gesagt.
Ja. Dann mach das weiterhin. Also in dem Moment, kann man natürlich sagen, Bielefeld hätte fairerweise den Ball dann halt zurückwerfen können. Das ist dann Sache von Bielefeld. Aber ehrlich gesagt, habe ich im Stadion schon gedacht, oh, das ist so halb ins Ausgespielt, aber halb auch so ein bisschen. No, ich bin jetzt hier im Zweikampf, ich habe keine Lust mehr und ich spiele den Ball jetzt aus. Das war für mich so ein bisschen im Stadion, was ein bisschen schwierig. Ich habe allerdings von meinem Sohn, der das von zu Hause gesehen hat, auch die Message bekommen mit, der spielt den Ball absichtlich ins Aus. Warum wirft Bielefeld den Ball nicht zurück? Also das kann man sicherlich diskutieren. Aber aus Schiedsrichtersicht spielt Mannschaft A den Ball ins Aus, also hat Mannschaft B den Einwurf. Ob die sich jetzt an Fairplay halten oder nicht, ist nicht Sache des Schiedsrichters.
Genau, und was wäre die andere Option gewesen? Der bolzt ihn raus und der Ball ist kaputt.
Naja, wenn er ihn nicht rausbolzt, sondern wenn das Spiel unterbrochen wird vom Schiedsrichter, weil der Ball kaputt ist, also das ist die andere Option, dann ist Schiedsrichterball.
Genau, aber wie willst du denn in der Szene, wo du gerade unter Druck bist, dem Schiedsrichter darauf aufmerksam machen, ey Digga, der Ball ist kaputt?
Also wie geht's? Du das sagst. Und wenn das nicht geht, dann musst du halt dich freidribbeln oder den Ball nach vorne bolzen. Und
aber wenn das nicht geht, weil der Ball kaputt ist, Mike?
Naja, wenn der so offensichtlich kaputt ist, dass es wirklich gar nicht geht, dann unterbricht der Schiedsrichter. Aber so war es ja nicht.
Ja, gut. Aber ich würde sagen, also ich würde sagen, es gibt Situationen, da kannst du nicht den Schiedsrichter darauf aufmerksam machen oder den Ball.
Da tritt halt auf den Ball drauf. Wenn der kaputt ist und dann platt auf dem Boden liegt, wird der Schiedsrichter unterbrechen. Ich schwöre. Jeder Schiedsrichter versteht, dass ein Ball rund sein muss und nicht flach.
Ja gut, aber es gibt ja auch kaputte Bälle, die noch rund sind, die trotzdem sich ganz anders verhalten.
Ja, er kann ihn in die Hand nehmen, dann gibt es Freistoß für Bielefeld. So, er muss, wenn er meint...
Deswegen frage ich das ja, Mike. Deswegen will ich ja wissen.
Aber Tim, was willst du von mir hören? Wenn der Ball kaputt ist, dann... Ja, dem Schiedsrichter darauf aufmerksam machen.
Ja, und ich will wissen, was hätte Mathiesen da anderes machen müssen, wenn er da da läuft gerade einer auf ihn zu, dann spielt er ihn lieber ins Aus.
Dann tritt er auf den Ball und sagt, hey Schiri, Ball kaputt.
Und dann holt sich der Bielefelder den Ball und...
Ja, und dann kann der Bielefelder ja aber auch nicht weiterspielen, weil er kaputt ist. Und dann wird der Bielefelder stehen bleiben und sagen, hey Schiri, Ball kaputt.
Ja, und dann geht's weiter mit Ballbesitz Bielefeld.
Und dann holt Mathiesen sich ihn zurück und sagt, ha, doch nicht kaputt und schießt ein Tor. Nein, keine Ahnung. Solange der Schiedsrichter nicht weiß, dass der Ball kaputt ist, kann er logischerweise das Spiel auch nicht
hinterlassen. Aber er hat ihn darauf aufmerksam gemacht.
Aber wohl nicht gut genug. Vielleicht müssen wir den Spielern neuerdings Zettel mitgeben.
Wie geht's denn weiter, wenn ein Ball kaputt ist?
Schiedsrichterball. Okay. Mit der Mannschaft, die zuletzt im Ballbesitz war.
Ja, okay. Das wäre dann der richtige Weg gewesen. Also irgendwie...
Das sagte ich doch schon vor 3 Minuten.
Ich weiß, aber ich halte es für, also ich, in der Szene kann ich verstehen, dass Mathiesen nicht entschieden hat, ich bleibe jetzt stehen und mache den Schiedsrichter darauf aufmerksam. Das habe ich verstanden. Ich habe auch verstanden, dass es nicht so einfach ist, den Ball da rauszubolzen. Deswegen, ich kann auch verstehen, dass er selber entschieden hat, ich spiele den Ball hier ins Aus, in der Hoffnung, dass Bielefeld den dann fairerweise zurück einwirft. Keine Ahnung, weiß ich nicht. So. Kommen wir zu den schönen Dingen.
Was ich da noch zu sagen soll.
Es ist eine Frage gewesen. Ich wollte wissen, was man da macht. Ich wollte dich nicht persönlich angreifen, falls dir das so vorkam. Das
klang so. Der Schiedsrichter kann nichts machen. Der Schiedsrichter kann nur unterbrechen, wenn er weiß, dass der Ball kaputt ist. Offensichtlich hat er das nicht gewusst oder nicht geglaubt.
Nicht geglaubt ist ja auch geil. Wer würde denn bescheißen bei sowas? Ich meine, wenn man sagt, der Ball ist kaputt, dann muss es ja einen kaputten Ball geben.
Ich weiß ja nicht, wie es war. Vielleicht hat es einfach nicht gehört. Lass uns bitte weitermachen mit was anderem.
Ich würde hier gerne noch 10 Minuten dran rumdiskutieren.
Ich merke das. Aber ich glaube, wir verlieren Hörer.
Ich weiß nicht, ob es wirklich so war, dass der Ball kaputt war. Aber ich habe alles, was Mathiesen da gemacht hat, habe ich so wahrgenommen in Richtung, der Ball ist kaputt. Aber okay, egal. Befassen wir uns lieber mit den schönen Dingen. Nina, du wurdest ja schon gefragt. Das Tor, ja. Der Ausgleich, der erneute Ausgleich, der war ja nun auch direkt vom Gästeblock. Wie hast du den denn wahrgenommen?
Das war extrem geil. Ich habe auch das gut gesehen. Vor allem also dann der Jubel von Cissé, das war sehr schön. Also sowieso geiles Tor. Irgendwie mit Hacke quasi. Glaube ich, also wer hat den Ball noch reingebracht? Ich habe es vergessen schon wieder.
Rasmussen, nach Rasmussen. Wunderschönem Doppelpass ja. Mit Pirker.
Ja, so war das. Stimmt. Und dann ein schönes.
Also Pirker hat ihn reingebracht. Rasmussen war der vorletzte Passgeber.
Ernsthaft? War das nicht andersrum? Egal. Okay.
Einer von beiden. Ja, und dann ist er halt, hat er schön vom Gästeblock gejubelt und ich fand irgendwie auch sweet, dass Fujita dann direkt zu ihm kam und er ihn so gefeiert hat und so. Das war sehr cool. Ja.
Das vielleicht, also die Leute, die das gerade auf YouTube sehen, die sehen auch genau, wie ich das Tor gesehen habe, nämlich gar nicht. Also in dem Moment, wo das Tor fiel, waren genauso Fahnen davor wie jetzt. Ich habe also erst gemerkt, als alle anderen gejubelt haben, dass der Ball drin war. Und Fujita war ja dann, wenn man drauf guckt, rechts vom Tor aus der Kurve gesehen, wo er sich warm gemacht hat. Und der Torjubel fand ja aber links vom Tor statt. Das heißt, er ist wirklich einmal über den Strafraum komplett einmal quer rüber gelaufen, um Cissé zu feiern. Das fand ich auch sehr geil.
Ja.
Ja, wollen wir die Diskussion um Fujita schon anfangen jetzt oder wollen wir erstmal das Spiel beenden? Ich frage jetzt mal in die Runde. Wer von euch hätte einen Platz in der Startelf übrig für Joel Fujita?
Ich vermisse ihn ein bisschen.
Du vermisst ihn, warum?
Weil ich eigentlich, also jetzt die ersten beiden Saisonspiele waren irgendwie, oder die ersten Saisonspiele, wo er in der Startelf auch noch war, waren irgendwie auch nicht ganz so überzeugend. Aber da war es auch gleichzeitig noch irgendwie so eine Unsicherheit von wegen, oh, könnte noch ein Wechsel bevorstehen oder nicht. Und jetzt hat er irgendwie gar nicht gespielt, dann, und da bin ich irgendwie so ein bisschen so, woran lag das jetzt? Also, ist es wie, wieso ist es jetzt so, dass er wirklich gar keine Spielzeit mehr bekommen hat? Und frag mich so, ob es er nicht eigentlich, also passt seine Spielweise irgendwie nicht ins neue System, sage ich mal. Aber eigentlich meine ich das nicht. Aber keine Ahnung. Ich vermisse so ein bisschen, wie er zwischendurch in letzter Saison gespielt hat und hoffe eigentlich einfach eher darauf, das nochmal wieder zu sehen. Finde es deswegen aber auch gleichzeitig schade, dass er gerade keine Spielzeit bekommt. Ja.
Hast du schon wieder das schöne Foto ausgepackt von ihm, Mike. Ja, mit Joel Fujita, ich finde das nämlich auch total schwierig, weil ich habe dann vom Vorbericht vor dem Bielefeld-Spiel habe ich lange überlegt, ja, Joel Fujita gehört eigentlich in jede Startelf eines Zweitligisten. Und jetzt kommt das Aber. Ich wüsste gar nicht, wo beim FC St. Pauli, weil Rasmussen und Smith auf der Doppelsechs, die finde ich eigentlich richtig gut. Also auch so, dass ich sage, da müsste eigentlich niemand raus. Jetzt könnte man sagen, okay, Smith geht in eine Position zurück, aber wen nimmt man da raus? Mathiesen, Nemeth, Ando? Jetzt könnte sich das Problem von selber erledigen, weil Ando jetzt unter der Woche, also heute hat er nicht trainiert, der ist krank. Könnte da also sein, dass da Bedarf besteht, dass Mathiesen dann auf links ausweicht oder Nemeth auf links und Mathiesen auf rechts und Erik dann ins Zentrum und dann würde Fujita wieder spielen, aber Rapp hat schon ziemlich deutlich, ja, oder was heißt ziemlich deutlich, also man hört irgendwie schon, dass das, ja, das ist da mit der im Training wohl nicht auch nicht ganz so passt, ne? Nach dem Spiel gegen Kaiserslautern hat er gefragt, oder hat er gesagt, seine Trainingsleistungen sind okay. Das sagst du ja nicht, wenn sie nicht. Also okay, ist ja schon mal der große Bruder von richtig scheiße. Deswegen glaube ich, dass das da gerade so ein bisschen hakt. Aber ich habe Rapp dann auch vor dem letzten Spiel gefragt, wen er sich denn vorstellen könnte, wer anstelle von Branimir Hugota spielt. Weil ich dann überlegt habe, okay, passt Fujita vielleicht auch eine Position weiter vorne hin. Da würde ich fast sagen, wenn man dieses Trio Smith, Rasmussen, Fujita hat, dann würde ich sagen, Rasmussen passt, andersrum, Fujita passt da am ehesten hin auf diese Position, aber so also richtig auch nicht. Also es ist schon eine komische Situation, die es momentan gibt, dass man einfach so viel Qualität hat auf dieser Position und die jetzt das dazu führt, dass das so ein richtiger, also es ist ja wirklich so ein richtiger Härtefall, den es da gerade gibt. Wird es wahrscheinlich nicht über die ganze Saison geben, weil irgendwer sich verletzt und dann hat man sowieso noch andere Themen und so. Aber jetzt gerade finde ich das ganz schön heftig, dass jemand wie Joel Fujita dann nicht spielt. Und naja, dann wurde halt Sam Klein auch noch eingewechselt am Ende. Das hat Rapp dann auch erklärt mit, ja, ich brauchte Kopfballstärke auf dem Platz, da hat Sam Klein besser gepasst. Aber genau, Fujita jetzt zweimal gar nicht gespielt, wenn ich das richtig drauf habe. In Kaiserslautern wurde er ja auch nicht eingewechselt, oder?
Korrekt.
Also, boah, das muss man auch erstmal machen.
Also, ich möchte dir beipflichten, für mich gehört er in jede Startelf und ich würde tatsächlich mich zwar schwer tun, aber ich würde Smith zurückziehen und dann ja, kann man würfeln, ob Mathiesen oder Nemeth dafür draußen bleibt. Das wäre meine Variante momentan. Das Gute ist, ich stehe nicht in der Verantwortung. Marcel Raab kriegt da viel Geld für und wird das im Zweifel auch besser wissen, weil, das muss man auch sagen, die Trainingsleistungen sehen wir nicht. Und deswegen im Zweifel ist es auch richtig, das so zu machen, wie er das momentan entscheidet. Punkt.
Genau, das ist auch schwierig, ne? Und natürlich muss man auch überlegen, nimmt man jetzt so jemand wie David Nemeth zum Beispiel, gerade Kapitän geworden und wir wissen eigentlich alle, was der kann auch. Ja. Nimmt man den jetzt raus? Also was ist das für ein Signal? Was macht das mit ihm auch als Spieler? Ist das... Da halte ich das für ja möglicherweise ziemlich fatal, wenn man jetzt sagt, du pass mal auf, du kriegst jetzt mal eine Pause, so ungefähr. Also ist schwierig. Also ich finde es sehr schwierig momentan.
Und fairerweise bei Mathiesen das Gleiche, ne? Also der hat nun im letzten Spiel einen Fehler gemacht und wenn du ihn da jetzt rausnimmst, dann sieht das gleich so aus, wie wird abgestraft. Das machst du ja auch nicht eigentlich. Also es ist eine blöde Situation gewesen und trotzdem, jetzt war wieder eine Woche Training seitdem und wer weiß, wie es Samstag in Wolfsburg aussieht.
Ja, ja, ja. Bielefeld, wollen wir es noch abschließen, Bielefeld?
Ja. Was willst du noch sagen?
Ich fand ja bemerkenswert, dass Marcel Rapp, und es ist auch wichtig, dass man das so feststellt, na, jetzt haben ja viele gesagt, so, ja, auswärts in Bielefeld einen Punkt holen, ist okay und so. Marcel Rapp war echt nicht zufrieden mit dem Spiel, ne? Der war auf der Pressekonferenz, hat gesagt, nee, das war, die Energie war okay, ist gutes Zeichen, dass wir zweimal nach Rückstand zurückkommen, aber das, eigentlich hat mir das nicht gefallen, hat er so mehr oder weniger gesagt, ne? Eigentlich war er unzufrieden, hat er auch gesagt, wir haben uns viel zu wenig Chancen erspielt und Nike, das hattest du ja auch dargestellt in deinem Artikel, dass St. Pauli so wenig Abschlüsse wie noch nie in dieser Saison hatte. Gut, ist auch erst das fünfte Spiel und ist aber trotzdem so, dass man sagen muss, St. Pauli hat jetzt viel Ballbesitz gehabt, viel Ballkontrolle, aber vielleicht auch, weil Bielefeld denen das gegeben hat, ne? Vielleicht, weil Bielefeld hat ja ganz bewusst, haben die vorne einen Spieler weniger gehabt und sind da, haben dann so eine Fünferkette hinten gebildet. Das hat der Oliver Kirch, der Trainer von den Bielefeldern, auch gesagt. Und da muss man dann sagen, ja, okay, dass man viel Ballbesitz hat, ist allein nicht, also das allein ist nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal, sondern es kann halt auch in so einem Spiel dadurch zustande kommen, dass der Gegner sagt, hier, nimm, zeig mir mal, was du kannst. Und naja, ganz offensichtlich, wenn man die Chancen, nur die Chancengüte und aber auch die Chancenquantität zu Rate zieht, dann muss man sagen, ja, also genug war das nicht, was St. Pauli da aus dem Ballbesitz gemacht hat. So viel dazu.
So wie du das sagst, ne?
Ja, würde ich zustimmen.
Marcel Rapp hat das gesagt, quasi. Ich habe das nur noch mit Zahlen untermauert. Der hat das gesagt. Ich bin hier das der verlängerte Arm vom Trainer sozusagen hier in diesem Podcast.
Ja, dafür sind wir zumindest, glaube ich, alle ganz gut da weggekommen. Tim ein bisschen später als geplant, aber zumindest noch einigermaßen rechtzeitig zu Hause.
Ja, einigermaßen rechtzeitig, viertel vor drei, ne? Also einigermaßen rechts. Osnabrück, Hauptbahnhof, was soll ich sagen? Ich bin irgendwann mit so einer Bimmelbahn, weil dann die Bahn, die ich gebucht hatte, die ist dann kurzfristig, die in Richtung Hannover ist dann kurzfristig einfach ausgefallen. So 10 Minuten vor, wir sind gleich da und dann hatte ich noch die Möglichkeit, in Bielefeld zu bleiben. Oder mit der Bimmelbahn, die 17 Stationen, es waren wirklich 17 Stationen zwischen Bielefeld und Osnabrück zu fahren. Mit natürlich strunzhackevollen Bielefeldern. Super. Und genau, dann war ich in Osnabrück. Ich glaube, noch 1,5 Stunden saß ich in Osnabrück, bevor es dann weiterging nach Hamburg. Dafür war es dann die Weiterfahrt nach Hamburg sehr angenehm.
Immerhin.
Immerhin, genau.
Okay. Ja, andere hatten da mehr Glück. Also meine Zugbindung wurde auch aufgehoben wegen Verspätung, aber dann konnte ich einen Zug früher nehmen und ich war früher zu Hause als gedacht. Das war sehr angenehm. Schön. Gut. So, und jetzt haben wir den Relegationsplatz verlassen.
Ja, man muss sich ja auch mal anschauen, ne? Also es gibt halt, wenn wir jetzt hier den Status quo uns mal anschauen, ne? Tabelle zweite Liga, ich tippe das jetzt mal ein. Und es gibt da unten Teams, also es gibt auch über dem FC St. Pauli Teams, da würde ich sagen, die spielen schlechter momentan. Aber wenn man sich, also wir sagen jetzt, okay, das läuft irgendwie noch nicht so rund bei uns. Wir haben jetzt 4 Spiele gehabt, 3 davon unentschieden gespielt. Und ich würde sagen, von diesen 3 Spielen, die wir unentschieden gespielt haben, gewinnen wir 1, verlieren wir 1, spielen 1 unentschieden, dann haben wir schon mal 2 Punkte mehr auf dem Konto. Dann sieht's gar nicht so dramatisch aus. Habe ich richtig gerechnet, ja? Nee, habe ich nicht reden. Da haben wir 1 Punkt mehr auf dem Konto. Selbst das würde ich sagen, ist okay. Gegen Kaiserslautern musst du auch nicht verlieren, da hast du auch einen höheren XG-Wert. Also da muss man schon sagen, so, das ist die Frage, die mich gerade ein bisschen umtreibt, weil ich da den Artikel auch gerade zu schreibe, ist das jetzt hier eine Krise oder ist es eine Ergebniskrise, die St. Pauli hat? Also nur eine Ergebniskrise in Anführungszeichen. Und wenn man sich andere Clubs anschaut, Darmstadt, die unten stehen, die einmal unentschieden gespielt haben zum Auftakt gegen Kiel und dann 3 Spiele verloren haben, da brennt der Baum gerade, weil die spielen auch richtig schlecht. Und bei St. Pauli ist es jetzt so, dass ich sage, so, ja, die Ergebnisse passen nicht, aber spielerisch ist man da eigentlich drin in den Spielen. Also da ist es schon eher verwunderlich, dass man jetzt 3 Spiele oder noch kein einziges dieser 4 Spiele gewinnen konnte. So würde ich das sagen. Also eher so Richtung Ergebniskrise. Ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, wir müssen eigentlich auf dem Aufstiegsplatz stehen und spielen überragenden Fußball. Überhaupt nicht. Aber es ist eben auch nicht das Gegenteil, dass wir super beschissen spielen, sondern wir sind irgendwie dran und das ist so, wir sind dran, aber momentan stimmen die Ergebnisse nicht. Und jetzt muss man halt aufpassen, so eine Ergebniskrise kann nämlich auch relativ schnell eine Vollkrise werden, wenn dann die Ergebnisse eben wirklich längere Zeit ausbleiben. Das heißt jetzt Wolfsburg oder Cottbus, so eins von den beiden vor der Länderspielpause, das wäre schon ganz gut, wenn wir da dreifach punkten würden.
Ja, es ist halt wieder dieses Thema, ob muss man eher Leistung von Ergebnis trennen? Kann man natürlich jetzt einen großen Topf aufmachen.
Genau, muss man das? Ich würde sagen, ja. Ich weiß nicht, wie ihr das sagt, wie ihr das seht.
Ich würde sagen, ja, aber bis zu einem gewissen Punkt. Also wie du gerade meintest, da kann halt auch eine Vollkrise draus werden. So. Man kann sich nicht einfach nur auf eine gute Leistung stützen, wenn wir dann in, weiß ich nicht, nach 7 Spielen immer noch 3 Punkte haben. So. Auch wenn wir super toll spielen.
Zumal die Leistung jetzt auch nicht immer gut war. Ne? Also ich würde schon sagen, dass da defensiv noch einiges zu holen ist.
Genau, das muss man eben auch betrachten. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, ey, wir haben super Leistung gebracht und wir haben einfach nur echt Pech gehabt, sondern das ist schon, also das haben wir uns schon selber zuzuschreiben, dass wir die noch nicht gewonnen haben in dieser Saison. Und wie du sagst, es ist nicht alles super gut, aber es ist halt auch nicht alles super dramatisch. Ne? Also das muss man auch irgendwie betrachten. Also ich finde es relativ schwierig momentan und es ist für einen Trainer, ist es glaube ich einfacher, einen Kader zu moderieren oder allgemein eine Situation zu moderieren, wenn man schlecht spielt und gewinnt, weil dann hat man immer noch Dinge, die man kritisieren kann und sagen, ey Leute, wir müssen hier unbedingt besser werden und so. Fabian Hützeler hatte mal so eine Phase in der Aufstiegssaison, wo er gesagt hat, ja, so gut war das jetzt gar nicht und trotzdem hat St. Pauli gewonnen, als wenn man gut spielt und verliert, weil da muss man ja auch immer noch, es geht ja auch ganz viel um Motivation und Selbstbewusstsein von den Spielern und viele Spielideen funktionieren nur, wenn Spieler mutig sind auf dem Platz und auch daran glauben, dass das funktioniert, was sie machen. Und wenn du dann immer sagen musst, ja, ihr habt gut gespielt, aber wir haben trotzdem verloren oder trotzdem nicht gewonnen, dann wird das natürlich, irgendwann dreht sich das um, dass man als Spieler wahrscheinlich auch, ja, dann so diesen Glauben verliert. Und dann ist das so eine Weiche, so eine Metaebene, in die man reinkommt, aber es ist dann trotzdem so, dass das echt gefährlich ist, ne? Wenn man gut spielt und nicht punktet dabei, also wenn man sich nicht belohnt dafür.
Ich glaube, das war so ein großes Problem in der ersten Bundesliga-Saison vor zwei Jahren, dass man da trotz guter Leistung doch dann keine Punkte geholt hat. Das erinnert mich zumindest daran.
Genau, aber irgendwann haben sie es geschafft, ne? Also irgendwann haben sie, oder sie haben dann immer gerade noch rechtzeitig gepunktet und so. Da hatte man irgendwie das Gefühl, so, die haben jetzt hier rechtzeitig, was weiß ich, der Punkt in Wolfsburg, den sie auswärts geholt haben, oder dann zu Hause gegen Kiel dann gewonnen und so, wo sie dann auch wirklich, wo du das Gefühl hast, ja, für die Leistung haben sie sich auch Punkte verdient. Und dann haben sie halt, in den anderen Spielen sind sie immer dran geblieben. Letzte Saison bei dieser neuen Serie von 9 Niederlagen in Folge, da haben die auch gut angefangen. Also das Spiel in Bremen musst du nicht verlieren. Zu Hause gegen Leverkusen musst du gewinnen, das die Partie eigentlich. Und dann ist es aber Stück für Stück. Dann hattest du zu Hause Hoffenheim, zu Hause Gladbach, auswärts in Freiburg, wo du gar keine Chance mehr hattest und so. Dann ist es Stück für Stück halt schlechter geworden. Ne? Also da hat man richtig gesehen, dass so eine selbstbewusste Mannschaft von diesen 7 Punkten zu Beginn, dass die am Anfang halt da war und so. Und das ist dann irgendwie, ist es immer sozusagen immer ein bisschen schlechter geworden. Naja, eben weil verloren wurde, würde ich mal behaupten. Die These stelle ich mal auf. Also es ist irgendwie eine ganz, ich finde, es ist eine ganz gefährliche Situation. Und jetzt hat man eben Wolfsburg, wo man denkt so, ja, pff, da kannst du auch verlieren. Das kann auch doof laufen. Kannst auch gut spielen und verlieren gegen Wolfsburg. Schwierig.
Das schreit aber nach so einem Magic-Millantor-Moment. Also ganz ehrlich, Flutlicht, wir sind wieder der Underdog. Ob das tatsächlich leistungsmäßig momentan so stimmt oder eigentlich Wolfsburg auch noch lange nicht da ist, wo sie eigentlich sein wollten, sei mal dahingestellt. Aber du wirst auf jeden Fall wieder dieses Gemeinschaftsgefühl im Stadion haben. Du wirst ein Stadion haben, was brennt für den Erfolg. Und das kann dann halt auch mal funktionieren. Blöd ist, wenn es das erneut nicht tut, aber dann, ja. Sprechen wir nächsten Montag drüber.
Ja, genau. Und da muss man Woche für Woche hat man so Durchhalteparolen, ne? So im Grunde diese, man kommt sich ja halt schon doof vor, wenn man sagt, ey, die Leistung ist eigentlich okay und irgendwie stick to the plan und sowas. Obwohl man eigentlich merkt so, ja, okay, das passt hier nicht. Und irgendwann, je länger man das schreibt, irgendwann kommt man sich nicht nur doof vor, sondern irgendwann stimmt's halt auch einfach nicht mehr, weil die Leistung dann auch wirklich nicht mehr stimmt. Und da muss man irgendwie aufpassen. Vielleicht regelt das ja Hauke am Wochenende.
Ach, du bist ein Meister der Überleitung.
Ich meine, Eigentor gegen St. Pauli, das
kennt er.
Kennt er, weiß er, wie das geht. Lieber Hauke. Ich freue mich, dass er wieder zurückkommt. Ich muss das ehrlich sagen. Ich freue mich und ich werde ihn auch nicht mit Beleidigungen und Pfiffen begrüßen. Auch wenn ich natürlich persönlich super enttäuscht gewesen bin, dass er gegangen ist.
Ja, du siehst uns alle nicken.
Ja. Ich das glaube, ist ein Podcast, Leute.
Und ich bin auch der Meinung, also das ist ja heute auf Social Media so ein bisschen rauf und runter diskutiert worden, weil er auch gestern das Interview im Kicker gegeben hat, wo er schon so ein bisschen vorbaut und sagt, also ich wäre schon enttäuscht, wenn ich ausgepfiffen werde. Also das hat er so wörtlich nicht gesagt. Ich paraphrasiere etwas, angesprochen natürlich auf das Verhalten gegenüber Fabian Reese in den anderen Stadien momentan. Und ich persönlich glaube auch, dass es angebracht wäre, ihn willkommen zu heißen. Dann muss man ihn nicht feiern. Also ich will auch keine Standing Ovations von der Haupttribüne haben für Hauke Wahl. Aber ich fände es zumindest ein höflicher, ruhiger Applaus. Und das wäre schon okay. Weil man muss, also wer von uns würde einen Vertrag bei einem Arbeitgeber ablehnen, nur weil der nicht so super sympathisch ist. Man muss ja auch sagen, Wolfsburg als Verein, ja, die stehen für viele schlechte Dinge, aber als Fußballprofi, weiß ich nicht, ob ich mich da um so Dinge wie 50+1 wirklich in meinem tiefsten Innern mit beschäftigen würde. Also aus unserer Fernsicht total, natürlich, geht überhaupt nicht. Das Schlimme wäre nur noch gewesen, zum HSV oder nach Leipzig zu gehen. Aber als Fußballprofi, boah, weiß ich nicht, kann ich das verstehen? Es ist wahrscheinlich sein letzter großer Vertrag, kann ich ihm nicht vorwerfen. So schade und ärgerlich, wie ich das finde und ich mich viel mehr gefreut hätte, wenn er zu, you name it, Mainz, Freiburg, Augsburg, sonst wo hingegangen wäre. Da wäre es mir einfach egal gewesen. Jetzt ist es halt so ein Verein, wo du denkst, oh nee, ey, scheiße, was soll das? Aber ja, deswegen war er trotzdem 3 Jahre hier und hat einen guten Job gemacht und sehr viel dazu beigetragen, dass man sich in den letzten 3 Jahren vielleicht mehr mit der Mannschaft identifiziert hat, als man es zurzeit noch tut. Ich sehe euch nicken, wie schön.
Ja, er hat ja überraschend torgefährlich ist er ja in Wolfsburg jetzt, ne? Also der hat eigentlich fast jedes Spiel gefühlt irgendwie beim Standard hat er eine Situation, die gefährlich ist, ne?
Also, oh, gefährliche Situationen hat er bei uns auch immer gehabt. Er hat nur zu selten getroffen.
Ja, irgendwann hat er ja angefangen zu treffen. In den Schlussakkorden sozusagen hat er ja angefangen zu treffen. Also, ja, ich finde es interessant, also diese Begrüßung von Hauke, das sehe ich ähnlich wie du, das ist wäre völlig unnötig, wenn man ihn da auspfeift. Es wird da einige geben, die das wahrscheinlich trotzdem so sehen und auch so machen. Und damit muss man auch umgehen. Das wird er auch abkönnen, würde ich sagen, wenn er ein paar Pfiffe gegen sich bekommt, weil Wolfsburg ist Wolfsburg, so vom Konstrukt her. Und das ist, wenn man es ganz überspitzen will, dann ist das so eine Geld- oder Liebe-Frage. Und genau, man entscheidet sich natürlich als FC St. Pauli-Anhänger, AnhängerInnen kann man sich natürlich überhaupt nicht vorstellen, warum man sich für Wolfsburg entscheidet und nicht für den FC St. Pauli. Aber das damit kann ich auch leben. Ich finde interessant in diesem Interview, was da auch kommt und was ja momentan auch ein großes Thema ist, sind die Pfiffe gegen Fabian Reese, die es gibt. Da hat Hauke Wahl auch was zu gesagt. Kannst du das auch zusammenfassen, was Hauke Wahl dazu gesagt hast, Mike?
Oh, ja, müsste ich jetzt sehr paraphrasieren. Also grundsätzlich sagt er halt, man kann das nicht so ganz nachvollziehen, weil wir als Fußballprofis sind halt immer die Blöden und wir dürfen das nicht, so ungefähr, glaube ich, sagt er das. Ich finde das schon ein bisschen differenzierter, als er es darstellt, weil ich glaube, wenn Fabian Reese einfach, also anders. Hauke Wahl war hier 3 Jahre, hat alles für den FC St. Pauli gegeben und hat natürlich auch immer gesagt, dass er sich hier wohlfühlt. Aber ich habe heute bei uns im Blog auch Wappenküsser gelesen, habe ich ihn jetzt nicht so in Erinnerung. Also er hat schon immer gesagt, ja, ist mein Verein, finde ich gut hier. Aber es war immer authentisch und nicht so übertrieben. Fabian Reese hat, finde ich, sehr viel mehr nach außen so getan, als wenn Hertha sein Verein wäre, für den er lebt und bis aufs Sterbebett spielen wird. Und geht dann zu einem Ligakonkurrenten, wo man, glaube ich, sich schon sicher sein kann, er hätte bestimmt auch sportlich bessere Vereine finden können, die vielleicht halt nicht so viel gezahlt hätten, wie jetzt der Verein, der hinter dem VW-Konzern steht. Und ich glaube, das ist der Kritikpunkt.
Ergänzend dazu ist noch dieses Willkommensinterview, was er da gehalten hat, dass er überzeugt ist von den Werten des VfL Wolfsburg und wie toll er die findet und so.
Was für ein Bullshit-Talk, ja. Und dann kommt natürlich die Dynamik, das muss man vielleicht auch nochmal so ein bisschen mit aufnehmen. Der erste Verein, der ihn komplett an die Wand gepfiffen hat, war ja Karlsruhe. Karlsruhe, Fanfreundschaft mit Hertha. Gehört natürlich damit rein. Die machen das vor und dann machen die nächsten Vereine, ich glaube danach war es dann Hannover. Gut, Hannover, Wolfsburg ist sowieso eigene Geschichte, aber dass man sich dann einen Spieler rauspickt, auf den das momentan relativ einfach ist, ihn auszupfeifen, ist ja auch klar. Also ich glaube, das hat schon sehr viel
Cottbus
mehr
Facetten. War dann jetzt als nächstes und Cottbus, ja, Cottbus und Reese. Ja, aber Cottbus und Reese haben auch eine Geschichte, weil Reese ja mal so in der Vorbereitung so hart gefoult wurde von einem Cottbusser und danach dann irgendwie einer von beiden auf jeden Fall eine falsche Geschichte erzählt, weil der gefoult hat, gesagt, ja, wir haben schon gesprochen und ich das nicht mehr ganz genau so, ja, wir haben schon gesprochen, ich habe mich entschuldigt. Vor allem Reese hat gesagt, nee, bei mir hat sich niemand entschuldigt, so ungefähr. Also ganz genau kriege ich die Geschichte nicht mehr zusammen. Lies mir nach, aber ist auf jeden Fall nicht unbefleckt, die Beziehung zwischen Energie Cottbus und Fabian Reese, und du hast vollkommen recht, Cottbus,
ja, da ist halt anders. So, und deswegen, ich fände es auch völlig entspannt, wenn wir den nicht auspfeifen, und wenn wir den ein bisschen auspfeifen, möchte ich da auch keinen Stress mit, also da muss er dann, das hat Hauke ja auch gesagt, naja, es wird bei uns immer so abgetan, als wenn das mit dem Schmerzensgeld dann mit dem hohen Gehalt ja abgetan ist, würde ich bei Fabian Reese tatsächlich sagen, ja, ist so. Also, Mann, ja, ernsthaft, wir hängen jetzt ja nicht, also da wird ja nicht irgendwie die Familie in Schmutz gezogen oder sowas, sondern der wird im Stadion bei der Ausübung seines Berufs ausgepfiffen. So what? Also solange ich den nicht irgendwie schlimm beleidige, sondern einfach nur auspfeife, ey bitte, das muss der ja wohl abkönnen. Also,
und wir hatten ja, ich finde, das ist halt auch eine Möglichkeit, Einfluss auf das Spiel zu nehmen. Wir haben bei Michael Ulisse haben wir drüber gesprochen, damals, als der so ausgepfiffen wurde im Stadion, da hat man irgendwie gesagt, so, ja, wir haben auch von den Rängen versucht, ihn irgendwie zu verunsichern, in seinen Kopf reinzukommen und so. Und ich muss auch ehrlich sagen, solange das, wie du sagst, ne, solange das nicht über ein gewisses Maß hinausgeht, und das hoffe ich sehr, dass das nicht passiert, aber bis zu diesem gewissen Maß halte ich das für völlig, völlig legitim und ein Grund, warum es eigentlich, also, also das ist ja der Vorteil, der Heimvorteil sozusagen, den man dann auch hat. Nicht nur, dass man die Kabine kennt und es nicht so weit hat zum Stadion und so, sondern der Heimvorteil ist ja auch sowas, ne? Dass man da irgendwie eben freundlich begrüßt wird.
Und aber wie geil das wäre, so
unfreundlich begrüßt wird. Und das, ja.
Wenn wir jetzt einfach jedes Mal, wenn Fabian Reese am Ball ist, in Jubelstürme ausbrechen und applaudieren und schreien und uns freuen und wir dadurch in seinen Kopf kommen und ihn so verunsichern, dass er denkt, hä, was ist denn hier los? Und dann spielt er einen Fehlpass nach dem anderen. Der letzte Pass kommt an bei Hauke Wahl, der auch so irritiert ist, dass er ein Eigentor macht. 95 Minute 1 und St. Pauli, Schluss. Geil. So machen wir das.
Das wäre super.
Auch mach so, das mal, so. Mike, und schau mal, wie gut das ankommt.
Ja, genau. Stell dich mal hin, wenn Fabian Reese an den Balkon. Yay, Fabian, ich will ein Kind von dir.
Das Gute ist, kann gar nicht passieren. Nicht, weil ich kein Kind von ihm kriegen kann, sondern weil ich in Essen bin beim Blindenfußball. Geile Überleitung. So, okay. Ja, egal, ich bin gar nicht noch am Spiel. Also macht ihr, was ihr für richtig haltet.
Okay. Wir machen, was wir für richtig halten. Und ich finde es auf jeden Fall, also, naja, ich will jetzt kein Plädoyer dafür halten, dass man Fabian Reese auspfeift. Aber ich finde, das gehört auch irgendwie dazu zum Fußball, zum Fußballstadion und so. Und wenn man damit in seinen Kopf reinkommt, dann halte ich das für ein legitimes Mittel, was Fans auch anwenden können, solange es sich in einem gewissen Rahmen bewegt.
So, jetzt habe ich Essen schon erwähnt und gewisser Rahmen ist auch genannt worden. Also sprechen wir über Nazischweine. Hooray! Yay! Und wir meinen gar nicht die AfD, sondern wir meinen den Ruf, den der Gästeblock des FC St. Pauli beim DFB-Pokalspiel abgesondert hat. Wie wir alle wissen, nicht ganz grundlos. Es gab genug Vorfälle sowohl im Vorfeld des Spiels als auch dann beim Spiel selbst. Ein Hitlergruß unter anderem, der in der Nähe des Gästeblocks Richtung Gästeblock gezeigt wurde und der zu diesem Ausruf dann führte. Und aus meiner Sicht hätte RWE sich selbst einen Gefallen getan, wenn sie es einfach dabei belassen hätten. Aber irgendjemand kam auf die Idee, nee, geil, zeigen wir den FC St. Pauli mal beim DFB-Sportgericht an. Und
Moment, Barbara Kontrollausschuss. Ich glaube, das ist eine Instanz vorher, ne?
Ist mir egal, beim DFB. Und der Streisand-Effekt möge sein Werk tun. Also ich hoffe, da wird jetzt viel drüber geredet und alles das, was sie da beabsichtigt haben, fliegt ihnen um die Ohren.
Ich glaube auch, es wird einfach ein Eigentor für die werden. Also
ich hoffe. Ich hoffe sehr. Ja.
Na, also das Spannende ist ja, dass dann jetzt alles hochkocht, was da sonst noch so vorgefallen ist, ne? Und das sind Zweifel. Da ist zumindest der Eindruck, also das geht für RWE nicht gut aus, wenn da alles hochkocht, was da sonst noch vorgefallen ist. Weil nach unseren Informationen steht im Spielbericht zum Beispiel, diese Nazischweinerufe stehen nicht drin, aber zutiefst beleidigende Tapeten im Heimbereich in Richtung Gästeblock stehen drin und irgendwelche Antifa-verunglimpfenden Sticker und sowas. Sowas hat es schon reingeschafft im Spielbericht. Und der wird natürlich bei sowas auch zu Rate gezogen, dann der Spielbericht, was da drin steht und was man wahrgenommen hat, auch als Schiedsrichter wahrscheinlich oder so.
Die Sticker stehen im Spielbericht, das glaube ich nicht.
Ich bin mir irgendwas habe ich da gehört. Ich bin mir gerade nicht sicher, ehrlich gesagt. Hätte ich
zur Sendung wollen.
Ja, zur Sendungsvorbereitung hätte ich mich da ein bisschen besser, ein bisschen reinlesen müssen. Aber es war auf jeden Fall so, dass man diese Tapeten, die tauchen damit drin auf.
Genau. Und selbst wenn die Sticker nicht im Spielbericht standen, die sind natürlich trotzdem von anderen auch protokolliert worden und werden jetzt da dem Sportgericht oder der Kontrollinstanz oder wem auch immer zur Verfügung gestellt und die freuen sich da bestimmt drüber und können dann da eine schöne Gesamtsumme draus machen.
Mike, du als Schiedsrichter, jetzt, ich will gar keine weitere Diskussion vom
Zaun. Schiedsrichterball.
Aber, genau. Was moniert denn Rot-Weiß Essen da? Also was wollen die denn haben? Was sagen die denn?
Das ist gut, da hat der Schiedsrichter nichts mit zu tun. Also der Schiedsrichter dürfte ja nur eingreifen, wenn es wirklich krass diskriminierende Dinge sind. Und zum Beispiel bei Rassismus oder sowas kannst du dann das Drei-Stufen-Konzept anwenden und so weiter und so fort. Was Essen will, keine Ahnung, musst du die fragen. Also ich verstehe das nicht ganz. Natürlich wird deren Argumentation sein, dass es beleidigend und verunglimpfend und pauschalisierend ist.
So, wer sich den Schuh anzieht, dem wird er wohl passen. Das ist einfach eine gute alte Weisheit, gesprochen von Wilko Steinhagen irgendwann mal, glaube ich. Unter anderem. Aber ja, genau, also das ist, ich glaube, es geht da um Pauschalisierung, also dass man sich ungern als Nazischwein beschimpfen lässt. Ich hätte auch ein Problem damit, wenn ich als Nazi-Schwein beschimpft werde, dass man deshalb zum DFB geht und das anzeigt, da gehört schon was zu. Es bleibt so ein komisch ist die Situation sowieso, aber es bleibt noch ein besonders Fahrerbeigeschmack, weil der DFB nämlich selbstständig ohne Anzeige des FC St. Pauli, sondern selbstständig Ermittlungen aufgenommen habe aufgrund der sexistischen Vorfälle, die es gab, nach Abpfiff, Mike, korrigiere mich gerne, hat nach Abpfiff stattgefunden, ja. Richtig? Genau. Da wurde eine Mitarbeiterin des FC St. Pauli aufs Übelste beleidigt und da hat der DFB-Kontrollausschuss Ermittlungen aufgenommen. Oder also Ermittlungen aufnehmen heißt dann wahrscheinlich, die haben Rot-Weiß Essen zu einer Stellungnahme aufgefordert. Und irgendwie hat man so ein bisschen das Gefühl, dass es so eine Art Gegenreaktion von Rot-Weiß Essen mit ihr macht das, dann machen wir das. Könnte sein. Dieser Kontext, den sollte man unbedingt betrachten dabei. Macht es nicht besser.
Möge es Ihnen um die Ohren fliegen. So, schauen wir auf den Redaktionsplan. Da ist das vor dem Spielgespräch, welches Kasche führen wird mit Dennis vom Wölferadio, soll morgen Abend aufgezeichnet werden, also morgen Abend Mittwoch und Donnerstag früh erscheinen.
Vorher erscheint die State of FC St. Pauli, ich weiß nicht, wie ist mein Arbeitstitel, wo ich mich mit der aktuellen sportlichen Situation ein bisschen befasse, ein bisschen auch in die Zahlen reingucke. Da sind so ein paar Sachen, die finde ich persönlich sehr aufschlussreich. Da schaue ich mal, da veröffentliche ich was zu. Wenn mein Rücken es zulässt, ich habe nämlich momentan, ich klage über Rückenprobleme und deswegen wackel ich hier auch die ganze Zeit so, weil mein Rücken schon wieder sagt, Tim, steh mal nicht so lange rum. Ja. Das böse Wort Bandscheibenvorfall. Es hat schon dafür gesorgt, dass ich dieses Mikro hier habe und mein Sound wahrscheinlich, also man mich wahrscheinlich nicht ganz so gut hört und so klar, weil mir das einfach heute Morgen, ich hatte keine Lust, einen schweren Rucksack mitzutragen, um das ganze Podcast-Equipment und extra Laptop und so mitzunehmen. Deswegen mache ich das mit diesem Billig-Mikro.
Ja. We feel you, oder ich zumindest. Also.
Ja.
Rückenschmerzen.
Ja, wir sind, die Vergreisung der Gegend gerade. Die Vergreisung des Millerton setzt auch bei uns ein. Ich kann ja nächstes Mal meine MRT-Bilder mitbringen, wenn ihr wollt. Gibt's da Bilder? Oh. Ja, da werden Bilder gemacht, richtig?
Super. Schick's mir vorher, kann ich die hier für alle auf YouTube zur Verfügung stellen.
Wunderbar.
Was haben wir denn noch?
Freude.
Die Pressekonferenz ist am Donnerstag.
Ja, Nike, möchtest du hin?
Ich kann da nicht hin. Ich habe da noch Schule, glaube ich.
Ich kann da auch nicht hin. Ich habe da vier Kinder, die ich betreuen möchte. Und auch muss, aber ich möchte es.
Vier? Vorhanden. Darf man schon wieder gratulieren?
Nein. Nein. Das ist ein Kind, was zu Gast ist bei uns. Aber deswegen, da kommt mein kleiner Sohn, der hat nimmt einen Kumpel mit. Die sind beide 5 Jahre alt. Danach kann ich das Zimmer neu tapezieren, immer. Und aber genau, da kann ich nicht währenddessen auf eine Pressekonferenz fahren. Und ich kann die auch nicht mitnehmen und sagen, oh, setzt euch mal hier in die Ecke und seid leise. Das geht mit denen auch nicht. Ja, genau. Das geht mit denen natürlich auch nicht. Okay. Deswegen Pressekonferenz kann ich leider auch nicht. Schade.
Aber wird denn der Vorbericht trotzdem erscheinen?
Ich schreibe den gerne, den Vorbericht. Genau. Und dann müssen wir mal gucken, wie es mit dem Stadion aussieht. Was mein Rücken.
Also ich bin auf jeden Fall beim Stadion dabei.
Ja, yeah, das ist gut. Jo. Okay. Dann könnte es sein, dass ich verzichte. Dieses Mal. Schweren Herzens. Aber wenn ich mir vorstelle, dass es da irgendwie, die Sitze da sind auch nicht so gemütlich und dann sitzt man da und dann bin ich immer so nervös und nee. Nee. Ich glaube, das ist nicht so ratsam. Ehrlich gesagt war Bielefeld auswärts schon nicht so ratsam, vor allem diese 1,5 Stunden bei Wind und Nieselregen am Osnabrücker Hauptbahnhof, sind mir schwerer gefallen als sonst, sagen wir mal so, als in jüngeren Jahren.
Nina, freust du dich auf den VfL Wolfsburg? Darfst auch Nein sagen.
Nein, ich freue mich nicht. Also, ich hätte aber lieber einen spannenderen Gegner. Aber also, ich freue mich aufs Spiel, ich bin gespannt auf das Spiel, aber halt Wolfsburg.
Aber ist es so, dass du sagst, es ist ja auch nicht so, dass du da, also ich, Wolfsburg als Fanszene, so wie ich die jetzt, ich habe natürlich Verein und Fanszene VfL Wolfsburg von dir noch im Kopf, das ist ja jetzt die Fanszene an sich, die ist doch ganz okay eigentlich, oder? Außer, dass es wahrscheinlich wenig Leute sind und die sich die 50+1, wir hebeln 50+1 Sache durch VW schön rosa anmalen und sagen, nee, das ist alles gar nicht so. Aber sonst.
Ja. Sind sicher, sind schon okay. So ist nicht. Also man kann jetzt man kann die jetzt nicht groß, ich sag mal, negativ, in ein negatives Licht stellen oder aber auch nicht in ein sonderlich positives Licht stellen. Ich bin irgendwie ein bisschen so neutral, I guess. Mir sind die einfach egal. So,
die sind einfach nicht so relevant.
Ist,
ne?
Das ist einfach das Ding.
Die sind ja auf der Suche nach einem Nordderby tatsächlich, habe ich mitgekriegt. Weil Hannover und Braunschweig, die sagen, gegen uns heißt das nicht Derby. Das kann ich vergessen.
Kann man auch, ich könnte ja Osnabrück mal fragen. Aber ich glaube,
Osnabrück sagt, Osnabrück sagt, Derby gibt es nur gegen Bielefeld.
Ja.
Ist schon doof.
Sie haben es alle, haben es so schwer. Ja.
So, jetzt habe ich auf letzte Sekunde noch ein Foto rausgesucht. Schön groß
am Strang. Ihr großes Ziel, Zinnwappen, haben sie ja jetzt erreicht. Das war ja immer so das Ding. Was jetzt das Ziel ist, ist hoffentlich 50+1 einzuführen. Vielleicht. Ich weiß nicht, ob da sich was tut.
In Wolfsburg, meinst du? Wobei die Regularien, also die...
Ja, genau. Kann man sich schon für einsetzen.
Die Vorgaben sind ja ganz eindeutig, dass man da die Mitgliederbestimmung dann stärken muss, wenn man 50+1 wirklich durchsetzen möchte. Ist ja in Leipzig noch viel schwieriger, aber in Wolfsburg ist es ja, glaube ich, auch gar nicht so einfach.
Naja, Leipzig umgeht das ja aber auch taktisch.
Ja. Gut, das diskutieren wir hier jetzt nicht zu Ende, würde ich sagen. Mike, haben wir noch was auf unserer Liste?
Ich bin durch.
Oh, ja, haben wir aber noch was auf unserer Liste?
Ich habe nichts mehr auf unserer Liste.
Okay.
Dann ist das Bild hier wieder weg.
Nimmst du das? Ja, bitte.
Und wir beenden das Ganze und sprechen am nächsten Montag wieder oder vielleicht Dienstag, müssen wir mal gucken, wenn wir endlich den ersten Saisonsieg eingefahren haben. Klopf auf Holz. Und Deutscher Meister im Blindenfußball geworden sind. Toi, toi, toi.
Und Hauke Wahl in der Mixzone interviewt haben, Nickel.
Oh Gott. Mal gucken.
Schafft das.
Hauke, Glückwunsch zum Tor zunächst
einmal. Ja, genau.
Das war besonders schön, der 95. das 1:0 für den FC St. Pauli zu erzielen. Oder wie siehst du das? Ja, okay. Fragen wir ihn. Alles klar.
Gott, schon was das? Oder passiert dir sowas wirklich? Du, das wäre ja echt.
Aber dann wusste das aber doch, dass du nicht im Stadion warst.
Ja, das stimmt. Aber wenn ich dann stattdessen die Meisterschale der Blindenfußballer mit in der Hand halten darf, dann entschiede ich
mich. Hey, du bist doch Schiedsrichter da, du darfst sie doch nicht in der Hand halten.
Nein, an dem Wochenende bin ich privat.
Ach so, ich wollte gerade sagen. Ich dachte, du stehst da auf dem Feld, pfeifst ab,
gewonnen. Schwierig. Nein, ich reise privat an, freue mich sehr auf die Players Night, dann im Anschluss mit allen Teams und allen SchiedsrichterInnen. Das wird... Das ist ganz nett, das ist der Grund, dass ich da hinfahre. Und natürlich bin ich eigentlich per se neutral, aber an dem Abend würde ich dann mir die Meisterschale mal ganz kurz ausleihen. Das darf ich auch als Schiedsrichter und ein Foto damit machen. Das wollte ich damit sagen.
Gönn dir.
So, lass sie so stehen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche und dann habt ihr denn, wenn ihr denn hingeht, viel Spaß beim Heimspiel. Bis nächste Woche. Tschüss.
Bis dann. Ciao.